Ja, ich komme immer wieder gerne hierher. Dieser Raum hat schon was Intimes für mich. Naja, Räume haben entweder was Intimes oder nicht. Ne? Ja. Und ja, ich freue mich selbst, mal wieder mit dem Thema der Archetypen hausieren zu gehen. Vielleicht am Anfang eine kleine Erinnerung, was heißt eigentlich Archetypus? Die Übersetzung lautet so viel wie etwas in der tiefsten Tiefe. In diesem Sinne etwa, ja? Und in der tiefsten Tiefe, wir haben aus der Aufstellungsarbeit gelernt, in unserem Inneren gibt es sehr viele Wesenheiten. Es gibt den Vater, den eigenen, es gibt die Mutter, die eigene, es gibt die Geschwister, die eigenen, es gibt die erste, zweite, dritte Ehefrau, wenn ich ein Mann bin, oder die erste, zweite, dritten Ehemann, wenn ich eine Frau bin, wenn ich schwul bin, auch natürlich den ersten oder zweiten oder dritten, mittlerweile ja sogar auch Ehemänner. Ja, die wohnen alle in uns und dann wohnen natürlich die Großeltern. Und der erste Lover der Oma möglicherweise, der im Krieg gestorben ist. All diese Gestalten wohnen in meiner Seele und auch in deiner Seele. Ja? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe mal gesprochen über das Haus der Seele. Und dann nehme ich auch, egal wo ich bin, ob ich in Berlin bin oder in Budapest bin, dann nehme ich auch immer das Beispiel eines Wiener Gemeindebaus, der mich immer sehr beeindruckt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich darin wohnen will, aber beeindruckt hat er mich schon von seiner Größe her. Und wenn man jemanden dort schreiben will, dann schreibt man Frau Dr. Wischnewski, was weiß ich, Wiener Gasse 212-7-15, was nichts anderes heißt als siebte Stiege und 15. Das hat mich sehr beeindruckt. Solche großen Häuser kannte ich vorher nicht. Und dieses Haus der Seele, wie gesagt, es wohnen sehr viele der Menschen, die zu dieser Seele, zu meiner Seele gehören. Und bisher haben wir bei Aufstellungen oder in Einzelsitzungen immer nur mit diesen Familienmitgliedern und sei es weit entfernte Urgroßeltern, Ururgroßeltern gearbeitet. Und das war eine sehr, sehr zufriedenstellende Arbeit. Aber seit etwa 5 Jahren kommt auch noch der eine oder die eine oder andere Gestalt aus der griechischen Mythologie ins Spiel. Ein großer Psychotherapeut, Carl Gustav Jung, hat sozusagen als erster diese Gestalten in seinen Büchern beschrieben und hat ihnen auch Namen gegeben. So. Und einer der Namen lautet Animus. Eine Gestalt, der wir uns heute Abend zuwenden wollen. So, und um nochmal zurückzukommen auf die psychotherapeutische Arbeit, wenn man sozusagen das Thema des eigenen Familiensystems, das Thema der Geschwister, das Thema der Ehefrauen und Ehemänner schon in Aufstellungen, manche machen schon die 30. Aufstellung, da hat man schon ganz schön viel bearbeitet. Und dann kommt er wieder und sagt, ja, da ist aber noch etwas. Jetzt bin ich 70 geworden und auf einmal überfällt mich die Angst vor dem Sterben. Bumm, der Tod. Neulich habe ich wieder, sagt der Betreffende, habe ich bei Castaneda mal wieder nachgelesen und der Don Juan sagt irgendwann zu Castaneda, weißt du eigentlich, dass der Tod dein ganzes Leben lang hinter dir auf der linken Seite steht? Du kannst dich nur nicht schnell genug umdrehen. Und viele Klienten, 70 ist ein ganz gutes Alter für sowas, 10 mal 7, gibt so einen 7er Zyklus, dass der Tod auch auf den Plan tritt, in meinem Denken, in meinen Ängsten, in meinem, um Gottes Willen, was kann ich denn jetzt tun? Und dann wird es Zeit, weil eine Gestalt wie den Tod gibt es im Familiensystem nicht. Sorry, bisher nicht bekannt. Aber es gibt ihn natürlich bei den Archetypen. Ja? Wenn ihr euch, ich werde später diese Tafel umdrehen und da werde ich euch zeigen, diese Gestalt, die sozusagen symbolisch oder mythologisch für das Thema des Todes steht. Astrologisch kennen wir sie längst. Es ist der Steinbock oder der Planet Saturn. Der kommt dann hoch. Nur dummerweise können wir den nicht zu fassen kriegen. Also wir wissen zwar, ja, Steinbock, und wir wissen auch Saturn, wir wissen auch, ja, aber was ist das schon? Ja. Können wir davor Angst haben? Nö. Manchmal könnte man sich so anstellen, wie die Maria Sepesch, die eines Tages gesagt hat, Peterchen, Saturn, habe ich keine Angst, drehe ich um, ist Jupiter. Bin mir nicht sicher, ob es so funktioniert, aber die Maria, die ist einfach eine nette alte Dame gewesen. Gut, heute möchte ich diese Tiefe im Inneren des Menschseins mit einer Gestalt vorstellen, die wir astrologisch schon kennengelernt haben. Und vor 10 Jahren habe ich die Frau, die diese Bilder gemalt hat, in unserem Auftrag, habe ich diese Frau gebeten, ich würde gerne diese 12 Tierkreiszeichen noch einmal haben, aber diesmal als Archetypen. Das heißt, ich will sie eigentlich nur in ihren Porträts haben. Und dann haben wir lange darüber gestritten, mit der Thea kann man herrlich streiten, was tut sie denn da drauf? Und manchmal hat sie sich durchgesetzt. Zum Beispiel hat sie bei dem Thema des Skorpions, hat sie gesagt, da muss Gustav Gründgens drauf, in seiner Rolle als Faust, ganz klare Sache. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, aber ein Filmschauspieler als Archetypus, das geht dann, ja, hat sie gesagt, das geht sehr gut. Und wir werden sehen, es geht tatsächlich. Ja. So. Aber ich möchte noch etwas vorher, damit wir ein bisschen eine Vorstellung haben, was Archetypus bedeutet. Möchte ich ein kleines Bild geben, ganz kursorisch, über die Evolutionsgeschichte des Menschen. Wir stellen uns mal vor, hier wäre der Mensch. Stellen wir uns ruhig vor, im Paläolithikum oder wie diese Erdzeitalter heißen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Menschen gab, spielt jetzt auch keine Rolle. Ich finde den Namen so schön, Paläolithikum, das gefällt mir. Und außerdem dokumentiert das, dass ich ein kluger Mensch bin. Ja? So, da war der Mensch. Irgendwann, und der Mensch ging jagen, das wissen wir. Ackerbau war noch nicht so richtig weit verbreitet. Der Mensch ging jagen, aber im Winter war es möglicherweise mitunter zu kalt zu jagen. Und was machte er? Nicht jeder Mensch, aber manche nahmen so ein verkohlten Stück, weil Feuer mögen sie in der Höhle schon gehabt haben, und malte eine Figur, Kopf, Strich, Beine, mit einem Speer. Und weiter, etwas weiter entfernt an der Höhlenwand, war dann ein Hirsch. Ja, so. So weit, so gut. Von Göttern war noch nicht die Rede, aber die nächste Evolutionsstufe war tatsächlich die Evolutionsstufe, alles was wir davon wissen, der Götter. Auf einmal traten Götter auf den Plan. Wo kamen die her? Insbesondere bei der Frage, wieso kamen bei den verschiedensten Völkern der Welt, oder sagen wir mal bei den verschiedensten Gruppierungen der Welt, traten Götter auf. Ja? In China gab es einen Gott, das war gar kein Gott. Oder Indien, das war einfach ein Mensch, der war erleuchtet. Buddha, na wunderbar, Götter hatten die erstmal nicht. Ja? Und in anderen, zum Beispiel in den hebräischen Ländern, da tauchten zwei Gottheiten auf. Einmal tauchte auf der Gott, wie wir ihn kennen, der Gott der Juden, und der Gott der Mohammedaner. Da tauchte Allah auf. Ja, gut, wir haben ja alle schon ein bisschen den Verdacht, es handelt sich immer um die nämlichen Götter. Ja? Aber es tauchten dann ein Volk auf, etwa um 1000 vor Christi Geburt, da gab es nicht nur einen Gott, sondern Homer hat es uns beschrieben und der zweite große Schriftsteller der Welt, also der westlichen Weltliteratur, Hesiod, hat es auch beschrieben in seiner Theogonie. Auf einmal war da ein Volk, das hatte 30, 40, 50 Gottheiten. Davon setzte man einfach 12 Gottheiten auf einen hohen Berg und nannten diese Gottheiten, naja, sozusagen, auf dem Olymp waren dann 12 Götter installiert und diese 12 Götter, das war ungefähr so um 700 vor Christus. Und diese 12 Götter regieren die Welt. Sie haben dann noch jeweils abgesandte Untergottheiten, Heilsgötter und so weiter und so weiter. So, wo kamen die alle her? Könnte man sich fragen. Die Antwort könnte ganz einfach sein. Könnte, aber natürlich kann das keiner beweisen. Und jeder religiös gläubige Mensch wird das, was ich jetzt sage, als Gotteslästerung empfinden. Diese Gottheiten, ob es einer war, ob es ein erleuchteter Mensch war oder was auch immer es war, entstammten aus der Seele des Menschen und sonst nirgends. Möglicherweise hat der Mensch dabei auch die falschen Pilze gegessen. Das kann immerhin sein, ja? Weil das haben wir, mussten wir ja auch. Wir mussten ja immer probieren, die Pilze, nicht? Und möglicherweise bei dem einen oder anderen Pilz, woi, ja? Da kam diese oder jene Gottheit zum Vorschein. Wo sollen sie sonst hergekommen sein? Natürlich weiß ich schon, Moses geht auf den Berg und da spricht der brennende Busch zu ihm oder irgend sowas. Das muss eine besondere Form der Pilze gewesen sein, die brennende Büsche sprechen lässt. Ja? Habe ich ja nichts dagegen. Aber wo sollen sie sonst hergekommen sein? Und nicht nur die Götter waren da, aus der Tiefe der Seele aufgestiegen, es waren sogar noch die Namen der Götter da. Ja? So, schreiben wir mal ein paar Namen hin. Hermes, wir bleiben mal kurz bei den Griechen, ja? Und Ares und Aphrodite und Chore. Wir werden sie alle noch, wenn wir das umdrehen, werden wir sie alle noch sehen. Vor allen Dingen werden wir sehen, was die Thea daraus gemacht hat. Ja? Ich mache das immer gerne ein bisschen spannend und hänge nicht alles sofort am Anfang hin, sondern man muss ja auch noch ein paar Aha-Erlebnisse für später haben. So. Und dann geschah etwas Zweites. Der Mensch entdeckte den gestirnten Himmel. Er hatte vorher die Bäume entdeckt, er hatte vorher die Affen entdeckt, aber es war alles nichts Besonderes. So, Affen konnte man essen, Bäume konnte man, was weiß ich, irgendwas draus schnitzen. Keine Ahnung. Aber der gestirnte Himmel war immer schon mysteriös. Der ist heute noch mysteriös. Ja. Vor allen Dingen, wenn man einen guten Joint dabei hat, ja, dann fliegt einem der Himmel aber richtig heftig und schön um die Ohren. Herrlich, ja. Oder Pilze, Joints gab es damals nicht so intensiv, habe ich mir sagen lassen. Die Götter bekamen Namen und der gestirnte Himmel mit seinem Firmament bekam auch diese Namen. Na klar, weil die Götter, die entstanden, waren etwas ganz Großes und der gestirnte Himmel war auch etwas ganz Großes. Na wunderbar. Die ersten Zodiacs, so nannte man die. Zodiac heißt eigentlich wörtlich übersetzt nicht Tierkreiszeichen, sondern es heißt eigentlich Wesenheiten. Ja? Unser Tierkreis besteht aus Wesenheiten und das stimmt, weil eine Waage ist nicht unbedingt ein Tier, oder? Also Wesenheiten, ja, gut. Und dann, hier war der gestirnte Himmel. Der gestirnte Himmel bekam die Namen der Götter, die der Mensch in sich entdeckt hat. Und dann entstand hier irgendwann, 3. Jahrhundert vor Christus, ein erstes Mal ein Blatt Papier oder ein in den Sand gemalter Horoskop. So. Und jetzt gehen die Astrologen dahin und sagen, na ja, der Saturn hier, da oben im Firmament, der bringt seine Strahlen so auf euch nieder Und dann beeinflusst er euch da, dass euch, was weiß ich, in 3 Wochen entweder eine Gürtelrose oder ein Verkehrsunfall oder sonst irgendwas Schreckliches geschieht. Astrologen reden zum Teil noch heute so. Ja. Zum Teil. Die meisten sind schon etwas vernünftiger geworden und sagen, es sind Symbole, die haben nichts mit dem Himmel zu tun. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Ich möchte euch nur zeigen, wenn hier in der Tiefe des Menschseins so etwas vorhanden sein könnte, was Jung behauptet, wie diese Wesenheiten, die Archetypen, dann sind die Archetypen nichts anderes als eine die personifizieren hier die Götter. Die sind nämlich genauso unsichtbar und unbekannt. Und dann geben sie auch den Sternen oder den Bildern des Himmels ihren Namen. Und dann ist es das, was wir heute mit der Astrologie betreiben. Genau so. Anders, versucht's mal, ist es nicht zu denken. Ja? Ihr könnt dann natürlich noch gerne immer solche Pfeile dazwischen machen. Hier dahin und dahin und dahin bedingt das oder bringt das oder jenes hervor. Aber letztlich sieht es so aus. Die Entstehungsgeschichte der Astrologie kann man innerhalb einer Viertelstunde so erklären. Vielleicht habt ihr eine bessere Erklärung. Ich mache das erst 35 Jahre und das ist alles, was mir dazu einfällt. Ja. Was soll ich tun? Gut. Zurück zu den Archetypen. Wir haben das erste Mal haben wir, glaube ich, den Krieger gemacht. Kann das sein? Und danach haben wir dann das Schicksal gemacht. Das war in diesem, die Chore haben wir auch gemacht. Haben wir das Schicksal auch gemacht? Wir haben 3 bei diesem 10 Jahre ja, Kongress, genau. Und das letzte Mal hier haben wir die Anima gemacht. So, heute kommt er dran. Schaut ihn euch an. Ich habe es für euch auch mal, damit ihr was nach Hause tragen könnt, nehmt euch jeder einen Zettel aufbereitet, sodass ihr auch dieses Bild, was die Thea uns gemalt hat, auch nochmal. Natürlich ist das niemand anderes als Henry VIII. Ja, die Thea wollte das so und ich habe mir das Bild angeschaut und habe gesagt, stimmt, das ist sehr schön, das können wir nehmen. Ja. Noch etwas habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn es Archetypen gibt und Jung hat die letzten 35 Jahre seines Lebens nur der Erforschung dieser Wesenheiten im Inneren des Menschseins gewidmet. Und es ist ein wunderbares Studium, ein wirklich wunderbares Studium, sich diese Gestalten, oder sagen wir anders, diese Gestalten erst einmal für möglich zu halten und dann zu schauen, welche dieser Archetypen ist heute Abend hier auf diesem Stuhl sitzend sozusagen hochgehoben. Ich sehe das manchmal, das Hochheben der Archetypen, wie so eine Art, als wären wir keine Menschen, sondern wir wären wandelnde Paternoster. Ja, und irgendwann wird der richtige Punkt gefunden, zack, und dann schlüpft unten, ganz tief unten, einer in den Paternoster und lässt sich hochtragen. Ja? Und dann ist dieser Archetypus da. Was weiß ich, gehe ich als Frau in den Schönheitssalon oder zum Friseur, dann ist die Chore anwesend und vielleicht noch unterm Arm nimmt sie die Anima mit. Und sagt dann zu ihr, Mama, das mache ich nicht nur für mich, auch du sollst schön sein. Ja, es können auch 2 Archetypen gemeinsam auf den Spot gehen. Ja, gut. Heute kommt also dieser Archetypus. Jung nannte ihn, um ihn abzugrenzen von der Anima, Animus. Und Anima ist nichts anderes als ein anderes Wort für Seele. 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 auch nichts als ein anderes Wort für das Frausein, die weibliche Seite. Und Animus wäre dann eben nichts anderes als die männliche Seite. Was ich vergessen hatte zu erwähnen, ist aber, und auch Jung tat sich da ein bisschen schwer mit dem, was ich jetzt sage, jeder dieser Archetypen, dieser großen Archetypen, ist in jeder Seele, die hier irgendwo auf dem Stuhl sitzt, vorhanden. Jeder. Aber nicht auf jedem Stuhl ist jeder Archetypus Hauptrollendarsteller. Manche Archetypen, und das kann man wiederum am Horoskop wunderbar sehen, manche Archetypen bleiben 10 Jahre verschwunden. Man meint, man hätte sie gar nicht, bis sie dann auf einmal vom Paternoster hochgeholt werden und dann sind sie da. Ja? Zum Beispiel brauchen wir einen guten Ehepartner dazu, dass wir den Paternoster unseres, ob wir Frau oder Mann sind, spielt jetzt keine Rolle, unseren Krieger nach oben bringen. Weil wir sind ja alle so friedlich. Und wir sind ja auch alle Mitglied bei den Grünen oder so ähnlich. Ja? Und wir wollen ja auch alle Frieden schaffen ohne Waffen. Natürlich. Aber dann sagt der Archetypus des Kriegers oder des Zerstörers, sagen wir, seid ihr bescheuert? Ihr versucht mich in der Unterwelt zu verstecken? Ich zeig's euch. Ja? Ich sorge dafür, dass eure Ehefrau euch betrügt. Warum? Na, dass ihr sie endlich mal richtig verprügelt. Ich will doch Spaß haben. Nicht, wenn ich schon nicht den Weltkrieg führen darf, weil die sind so selten geworden, in Wien genauso wie in Frankfurt, die Weltkriege, ja? Dann muss ich mir schauen, wie ich anders fertig werde. Ja. Naja, es ist mir so ergangen. Ja? Meine Frau musste mich erst betrügen, damit ich endlich mal, da bin ich nicht stolz drauf, aber da war der Krieger da, ihr 3 Ohrfeigen geben konnte. Aber richtig mit Schmackes. Worauf sie dann 4 Wochen zu mir gesagt hat, das hatte sie wahrscheinlich vorher irgendwo gelesen, ich habe keine Ahnung, wieso ihr Männer einfach so treffsicher seid auf Frauenbacken. Ja? Und das fiel mir da ein. Da habe ich gesagt, ja, mein Adrenalin war so hochgewachsen, ich konnte gar nicht daneben treffen. Wenn ich sonst mit ihm Streit anfange und will ihn verprügeln, ach du liebe Zeit, ja, dann haue ich doch pausenlos daneben. Aber wenn der Krieger da ist, naja, na gut. Zurück zu dem Thema Animus. Ja, ich drehe jetzt mal diese Tafel um, weil diese Gestalt ist nur eine der Artikulationsformen dieses männliche Thema. Ich habe noch einen anderen gefunden, erst vor 3 Wochen. Ein anderes Bild. So. Schaut ihn euch an. Jeder, der ihn sieht, sagt sofort, na, das ist doch aus der Nazi-Philosophie. Sofort. Ja, das will ich nicht bestreiten. Allerdings muss ich sagen, ich habe ihn gefunden in der Zeitschrift Jugend München 1915. Nicht, dass es da nicht auch schon genügend Blut und Boden Bilder gab. Ja, natürlich nicht. Aber mir ging es um Folgendes. Das erste Thema, was dieser Archetypus hütet, wir malen ihn mal hier rein, ja, so. Weil Archetypen hüten Themen. Archetypen sind verantwortlich dafür, dass kein Bereich des Menschseins ausgespart bleiben darf. Archetypen sind dafür verantwortlich, dass jeder Bereich des Lebendigen, nicht jeden Tag, das geht nicht, da würden wir mir schugge, aber immer wieder zum Vorschein kommt. Und das, was bei ihm zum Vorschein kommt, kann man mit einem schönen Wort beschreiben. Und das spiegelt er für meine Seele sehr schön wider. Und dieses Wort heißt herrisch. Habt ihr es verstanden? Herrisch. Könnt ihr damit was verbinden?
Ja, ne? Sicher, das ist er. Und das ist sozusagen in den Augen unserer friedliebenden Menschen, das macht ihn sofort zu einem Faschisten. Faschisten sind tatsächlich, ich meine, das war ja die Bezeichnung Herrenmenschen, nicht? Herrisch, ja. So, natürlich ist auch er herrisch, natürlich, ja. Heinrich der Achte, ach du liebe Zeit. Und natürlich ist er auch, das ist der König, es ist seine Majestät, das Ego, das hier auf den Plan kommt. Und jeder von uns hat diesen Archetypus. Und wann immer dieser Archetypus auf den Spot will, gibt es Kräfte, die versuchen, ihn davon vom Spot runterzuhalten, weil es ist einfach nicht heutzutage mehr aktuell, angemessen, gewünscht, herrisch zu sein. Wisst ihr, wer gerade weltgeschichtlich herrisch ist? Ihr wisst es genau. Putin. Putin hat im Moment den auf dem Spot und sagt, ich zeig der Welt, wie ihr mit Russland umspringt, so springt ihr mit mir nicht um. Ich habe genügend Atomwaffen im Arsenal und kann euch jederzeit platt machen. Nicht, dass ich das will, weil damit werde ich ja selber platt gemacht. Aber kommt mir nicht so, Leute. Ja? Die Krim gehört mir, kommt mir nicht so. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir gehören und die hole ich mir. Egal, was ihr macht, egal wie ihr heißt, Merkel oder Obama oder wie ihr alle heißt, ich mach's. Ja. Und wir anderen stehen da und sagen, was machen wir nur? Nichts machen wir nur. Was können wir machen? Ja, wir können Gelder einfrieren. Ja, alles geschenkt. Also, nur, interessant, viel interessanter ist nicht, ob das Putin ist, viel interessanter ist, wie geht es unserem Putin? Unseren Putin in unserem Inneren. Unsere innere Gestalt, die herrisch werden will. Nicht frauisch. Frauisch gibt es da nicht. Herrisch. Nicht mürrisch, herrisch. Manchmal haben wir Glück, wir Frauen. Dann finden wir einen Ehemann, der, naja, von uns innerlich eher betrachtet wird, als wäre er Pumuckl. Kennt ihr Pumuckl? Dieses kleine Männchen, was dann unsichtbar so ist. Ja, und da dürfen wir dann schon mal herrisch werden. Ja? Der Leitsatz, den diese innere Gestalt in sich trägt, ist sehr einfach. Und da kann man gar nicht drum rumreden. Der Leitsatz, sein Leitsatz lautet, und das ist auch Putins Leitsatz, bei mir kann jeder machen, was ich will. Ich finde, das ist ein wunderschöner Leitsatz. Ja? Und du brauchst nur zu machen, was ich will, und schon geht es dir gut. Verstehst du das? Na sicher, verstehst du das? Und auch wenn ich eine Frau sein sollte, heißt es auch, bei mir kannst du wirklich machen, was ich will. Heinz Helmut. Wunderbar, wunderbar. Ja, so. Okay. Diese Gestalt hütet etwas. Was hütet sie? Sowohl das Tierkreiszeichen Löwe als auch der Archetypus Animus hütet etwas. Und, wie ich finde, er hütet das Wichtigste, was es gibt in jedem Leben. Das Allerwichtigste. Was ist das? Was hütet er? Das Ego. Ja, aber das reicht mir nicht. Ein Geheimnis. Würde ich einem anderen Archetypus sozusagen in den Rucksack stecken, weißt du? Nein, das tut er nicht. Aber im Prinzip hast du recht. Das, was er hütet und was ich dann nennen werde, ist wirklich ein Geheimnis. Und keiner hat dieses Geheimnis je ergründet. Was hütet er? Laut. Nochmal. Er hütet das Leben. Da brauchen wir gar keinen Kampf. Natürlich kann das auch zum Kampf. Er hütet das Leben. Ohne Ego kein Leben. Punkt. Noch das schwächste Ego hütet das Leben.
Gut.
Das Blöde an der Geschichte ist, dass wir alle nicht wissen, was das heißt, das Leben. Was heißt das, dass ich jetzt hier auf und ab laufen kann, dass ich nicht im Koma mich befinde, dass ich nicht in der Tiefschlafphase mich befinde? Was heißt das Leben? Die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins. Wenn diese Hand oder dieser Arm 5 Stunden in der Tiefkühltruhe liegt, ist kein Leben mehr in diesem Arm. Auch wenn der Rest noch lebt, in diesem Arm ist kein Leben mehr und er wird nie wieder zum Leben erwecken. Ja? Das Leben ist aus diesem Arm entwichen. Ich weiß nicht, ob 5 Stunden Tiefkühltruhe reichen, aber sagen wir 10 Stunden, das reicht. Ja? Die Lebenskraft ist nicht mehr in dem Arm und sie wird nicht zurückkommen, weil das Blut sich zersetzt hat und ich weiß nicht, was da für chemische Prozesse, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn ich ihn nicht in die Tiefkühltruhe lege, wird er lebendig sein. Er ist, dieser Arm ist lebendig. Es ist Leben drin. Ja? Und so gilt es für alle meine Glieder, für alle meine Innenorgane, für alles, was in mir sich gerade bewegt und hin und her läuft. Es wird angetrieben und aufrechterhalten und sozusagen erfüllt mit Leben. Und dafür ist verantwortlich dieser Archetypus, die Anima. Entschuldigung, der Animus. Ich möchte, bevor wir einsteigen in unsere Geschichte und bevor wir versuchen, diese Gestalt in uns selbst zum Leben zu erwecken, möchte 2 Geschichten erzählen, die das illustrieren können. Natürlich auf dem Olymp, im Kreise der 12 Götter, gibt es auch den König, gibt es auch das Ego. Wir haben seinen Namen benannt, wir wissen, es war und ist weiterhin Zeus. Zeus war der Chef des Ganzen. Und es gibt 2 Geschichten, die ich wunderschön finde, die mal wieder zeigt, dass sozusagen hier die Götter immer nur auftreten in Geschichten. Die erste Geschichte, die ich von Zeus und vom Leben erzählen möchte, ist die Geschichte, wie eine der Göttinnen auf dem Olymp eines Tages erfahren muss, dass ihre Tochter verschwunden ist. Diese Göttin hieß Demeter. Und sie war die Göttin, die auf der Welt auch natürlich dem Leben diente, nämlich dafür zu sorgen hatte, dass alles wächst. Sie war die Fruchtbarkeitsgöttin, um es ganz kurz zu fassen. Sie hatte noch ein paar andere Aufgaben, aber es ist gerade nicht so wichtig. So. Und ihre Tochter hieß Persephone, kurz gefasst Kore, das Mädchen. Kore würdet ihr im Tierkreis hier finden. Archetypus Kore, das Mädchen, die Prinzessin und so weiter. Ihr könnt es euch in der Pause anschauen. Ja? Sie ist weg. Die Vorgeschichte ist relativ einfach erzählt. Der Bruder von Zeus, Hades, war auch ein König, aber eben nicht auf dem Olymp, sondern wo? Nochmal? Dort, wo, ja, aber das mit der Wärme hat nicht die griechische Mythologie erzählt, nein. Der Hades war nicht warm, so wie wir Christen. Die Hölle interpretieren, da sind pausenlos irgendwelche Feuerchen, wo irgendwelche Glieder drauf kochen. Ja, Das ist, ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat, aber natürlich war das eine Kirche. Ich habe eine Kirche in Verdacht, aber meine Vorurteile, die habt ihr alle selbst, also brauche ich sie nicht auszusprechen. Gut. Er hat sich in dieses wunderschöne und unschuldige Chore, heißt immer, das Mädchen, das noch keinen Mann erkannt hat. Sie war also noch, die Knospe war noch zu. Ja. Sie spielte mit ihren Gesinnungschoren, Genossinnen, auf einer wunderschönen Wiese in Sizilien. Sie tanzten, sie lachten, sie sangen. Und auf einmal tut sich die Erde auf. Hades war schon lange, er beobachtete natürlich das Treiben auf der Oberwelt sehr genau, einfach um auch zu wissen, wer ist denn jetzt an der Reihe, mir zu begegnen. Aber sie war nicht an der Reihe, ihm zu begegnen, wie sonst die Seelen ihm begegnen. Wenn die Griechen starben, wussten sie, sie mussten nach Westen zur untergehenden Sonne und mussten in eine Höhle hinein und mussten, dort unten war ein Fluss, da war ein Fährmann und naja, ihr kennt die Geschichte. Nein, die Chore wurde anderweitig eingeladen, dem König der Unterwelt zu dienen. Er kam mit seinem Streitross, die Erde tat sich auf, hatte ein paar Vasallen dabei, genauso wie die Chore ein paar ihrer Vasallen dabei hatte, griff sich die Chore auf seinen Streitwagen und galoppierte dann wieder zurück in sein dunkles Reich, nach unten, tief nach unten. Und da saß sie nun, die Chore. Es war nicht angenehm da unten. Es brannte kein Feuer, aber sie wusste eins, dieser Mann ist in sie verliebt und sie hatte eine düstere Ahnung, was verliebte Männer gerne hätten. Ja, alle pubertierenden Mädchen haben diese düstere Ahnung, möglicherweise auch eine freudige Ahnung, das weiß man nicht genau. Aber bei Hades, man weiß auch nicht genau, wie sah der aus, wie sieht der im Inneren des Menschseins aus. Nicht? Hat er Hörner, hat er Hufen, weiß der Kuckuck was. Gut, also Demeter vermisste ihre Tochter, wusste nicht, wo sie war, niemand sagte es. Ihr Zeus wusste es natürlich. Er wusste, dass sein Bruder Hades ein Auge geworfen hat auf dieses wunderschön berückende Mädchen. Und jetzt, Demeter sucht herum und sie weiß nicht, was los ist. Aber sie weiß eines. Einer der Götter wird etwas wissen. Nachdem sie auf der Erde nicht fündig geworden ist, ihre Tochter von keinem, auch noch nicht mal einen Hinweis bekommen hat, wo sie sein könnte, schnaubt sie nach oben auf den Olymp, sie ist ja eine der Zwölfen, und schreit die Götter an und sagt, Leute, ihr könnt es euch noch mal gut überlegen. Entweder ihr sorgt dafür, dass meine Tochter wieder herbeikommt, oder ich lasse auf der Erde nichts mehr wachsen. Und wenn ich nichts mehr wachsen lasse, das wisst ihr, den Göttern konnte das stinkegal sein, ob etwas wächst oder nicht, Korn und von dem Korn sich Rinder ernähren oder was auch immer. Ja? Aber eines ist ihnen nicht egal, dass die Menschen, wenn nichts mehr wächst, auch nicht mehr in die Tempel kamen und opferten. Sie hatten nichts zu opfern. Und da war sozusagen für die Götter ein Punkt erreicht, wo jeder wusste, wenn die Menschen uns nicht mehr in unseren Tempeln etwas geben, aus ihrer Seele reißen, ein Opfer geben, dann dämmern wir dahin. Und dann werden wir immer fahler. Und dann weicht auch aus uns, den Göttern, immer mehr die Lebenskraft. Ihr habt die Geschichte verfolgt von Thebats van der Elst. Ja. Was passierte da, nachdem der Mann sich ziemlich daneben benommen hatte? Was passierte? Es traten nicht nur in Limburg, wo er Bischof war, sondern auch an vielen anderen Stellen in deutschsprachigen und möglicherweise auch in ausländischen Ländern die Kirchen, die Christen reihenweise aus den Kirchen aus. Es ist genau das nämliche Phänomen. Ja? In dem Moment, in dem die Kirchen nicht mehr bevölkert werden, stirbt unser Gott, unser christlicher Gott, genauso wie die griechischen Götter gestorben wären. Niemand mehr glaubt an sie, niemand mehr will was von ihnen wissen, sie dämmern dahin. Ja? Dann haben wir nur noch diese rot gekleideten Bischöfe im Vatikan mit ihrem langen Kleidchen durch die Hallen laufen, aber mehr nicht. Ja? Und das wusste Zeus. Wenn Demeter nichts mehr wachsen lässt, dann gibt es weder im Himmel, also auf dem Olymp, noch in der Welt das Leben. Es kommt zum Absterben. Und jetzt sagt Zeus, Leute, das geht nicht. Ja, ich habe behauptet, er hütet das Leben. Ja. Das geht nicht. Wir können uns nicht leisten, dass das Leben zum Absterben kommt, dass die Menschen nichts mehr zum Opfern haben, dass die Menschen uns Göttern nicht mehr huldigen. Das können wir uns nicht leisten. Also, was macht er? Er schickt seinen treuesten Vasallen, der nichts anderes zu tun hat, als zu verhandeln, Botschaften auszutauchen, Hermes in die Unterwelt. Er soll doch bitteschön dafür sorgen, dass sein Bruder die Persephone wieder rausrückt, bevor etwas mit ihr geschieht, weil Demeter wollte Persephone möglichst heil wieder zurückhaben, so wenn ihr wisst, was ich meine. Merkur natürlich ist immer derjenige, der verhandeln muss zwischen oben und unten, zwischen der Menschenwelt und der Unterwelt, zwischen der Menschenwelt und der Götterwelt, also musste er auch runter. Zeus selbst geht natürlich nicht runter, so weit geht seine Liebe zum Leben nun auch nicht, dass er eigenhändig geht. Er schickt Hermes und Hermes verhandelt mit Hades. Bevor aber die Verhandlung stattfindet, macht Hades noch etwas, manche würden sagen etwas ziemlich Mieses. Er gibt Chore zu essen. Wovon? Granatapfel. Die Frucht aus der Granat ab. Und das heißt, wenn sie in der Unterwelt gegessen hat, gehört sie der Unterwelt an. Jetzt hatte Hermes keine ganz gute Verhandlungsmasse mehr. Er wusste das. Und Hades hat es ihm sofort auf die Nase gebunden. Aber Hermes ist ein kluger Kerl. Er ist ein raffinierter Kerl. Er ist ein ziemlich trickreicher Kerl. Und er hat gesagt, pass mal auf. Ich muss dafür sorgen, dass Chore wieder an die Oberwelt kommt, damit Demeter das Leben wieder ankurbelt, denn die hatte schon angefangen, dass nichts mehr wachsen durfte. Wir müssen eine Einigung finden, weil sonst gehst auch du unter, weil Hades war auch ein Gott und die musste auch gehuldigt werden. Nach einigen 10 Verhandlungen war folgender Kompromiss geschlossen. Hades gab Persephone wieder an die Unterwelt frei, wenn sie mit Folgendem übereinstimmt. 2/3 des Jahres durfte sie auf der Oberwelt bleiben, bei ihrer Mutter und bei ihren Freundinnen oder so. Aber 1/3 musste sie in die Unterwelt zurückkommen und Hades eine treu sorgende Gefährtin und Gattin sein. Lange Verhandlungen, Persephone durfte auch mitreden und irgendwann hat sie gesagt, okay, ich verstehe Hades und der Mann liebt mich, was soll ich denn tun? Er ist nicht der hübschesten einer, aber er ist ein Gott und er ist ein herrschender Gott. Er ist herrisch. Das war der Vertrag. Der Vertrag wurde dann nach oben getragen. Hermes war mit Persephone im Schlepptau, kam aus der Unterwelt wieder zurück zu ihrer Mutter. Und das Leben war gerettet. So funktioniert der Mythos. So geht der Mythos um, mit den Geschichten, die wir ganz sozusagen ganz simpel sagen, er hütet das Leben. Ja, aber wie macht er das? Ja? Deshalb finde ich diese Geschichten so unglaublich schön, diese mythologischen Geschichten, weil sie unsere Augen immer wieder neu öffnen können für das, wie die Gottheiten im Inneren des Menschen arbeiten. Das sind ja eigentlich Träume. Mythen sind ja Träume. Ja? Ein zweiter Mythos. Ich glaube, ich habe ihn hier schon mal erzählt, aber da waren möglicherweise noch andere Teilnehmer hier. Und es ist mein Lieblingsmythos. Und er handelt auch vom Leben. Auf eine ganz andere Weise. Stellen wir uns vor, so ähnlich erzählt es Hesiod, die Geschichte. Stellt euch vor, Olymp. Wir säßen hier, wir sind ein bisschen mehr, aber vielleicht dürfen auch Götter in der zweiten Reihe dazugehören. Ja? Dazu muss man wissen, nicht nur sozusagen die Gottheit hier oben, die genannt wird der Meister oder der alte Weise oder das alte Schlechthin, das ist der, der auftaucht, wenn ich 70 werde in 5 Monaten. Ja, nur, dass wir Bescheid wissen. So, sondern es gibt... Ja, sicher gibt es Party. Natürlich gibt es Party, klar doch. Er ist ja nur der große Schicksalsgott. Daneben gibt es noch, ich würde mal schätzen, 35 bis 40 Nebengottheiten, die für das Schicksal genauso zuständig ist. Ja? Manche, deren Namen hört man nicht so gerne, die Griechen mochten die nicht leiden. Es gab zum Beispiel, also die großen Gottheiten waren eigentlich die Mäuren, die Moaren, die Moirer. Ja? 3 ältere Damen, die den Schicksalsfaden webten. Deinen und deinen und deinen und meinen. Da sitzen die. Wahrscheinlich ist er längst gewebt. Ja? Und die andere Moare sagt, so lang ist er. Ja, wenn wir nur wissen, was es heißt. Heißt das jetzt 70? Heißt das 80? Heißt das 35, wenn ich 22 bin? Was heißt das? Na, wir wissen es nicht. Wir wissen, er ist gewebt. Wir wissen, die Griechen wussten das. Die Normannen übrigens auch. Ja? Die wussten das auch. Die hatten ihre Nornen. Das waren auch Spinnerinnen. Also nicht Spinner, hier oben doch. Wahrscheinlich haben sie oben auch gesponnen. Aber die haben den Faden gewirkt. Ja? Es gibt eine wunderschöne Szene in dem Film Der 13. Krieger. Ja? Da will einer nicht in den Krieg ziehen, weil er Angst hat zu sterben. Da sagt ein Normanne zu ihm, so spinnst du? Dein Lebensfaden ist doch schon längst gesponnen. Wann du stirbst, steht doch fest. Ob du jetzt morgen in der Schlacht stirbst oder ob du morgen im Bett stirbst, ist doch wurscht. Du stirbst. Wann immer der Faden am Ende des Fadens erreicht ist. Also freu dich auf den Kampf. Was soll passieren? Mehr als sterben kannst du sowieso nicht. Und du stirbst sowieso. Egal. Gut. Also, stellen wir uns vor, wir wären die 12 auf dem Olymp in der zweiten Reihe. Tut mir leid, das muss ich jetzt immer um euch, ihr könnt euch, hinterher wechselt ihr mal. In der zweiten Reihe die Nebengottheiten, nicht? Asklepios und Konsorten. Gut. Und wir beratschlagen, ich bin jetzt Zeus, wollte ich immer schon mal sein. Und ich sage jetzt Folgendes zu euch, Leute. Wir haben jetzt die ganze Schöpfung hinter uns gebracht. Sie ist vollendet. Es fällt uns nichts mehr ein, was noch nicht von einem von uns gehütet wird. Ja? Sogar für das Nasebohren haben wir jemanden. Wer war das? Sagst du, ich, Hermes, ist für das Nasebohren zuständig. Ja, was soll er denn? Mein Gott, er ist ja, na, lassen wir das. Für den Achselschweiß haben wir auch eine Gottheit. Wer ist das? Hermes. Immer muss ich diese niederen Dinger machen. Ja? Naja, was soll ich sagen? Gibt es, frage ich euch, ich bin doch Zeus, gibt es noch etwas auf der Welt, die wir geschaffen haben, das noch nicht unserer Kontrolle und unserem Einflussbereich untersteht? Möglicherweise hat er dann gemacht, wie so der Pfarrer bei der Scheidung, sprecht jetzt oder schweigt immer da. Will nichts mehr davon hören. Ja, ist alles, nicht? Für den Krieg ist gesorgt, für die Liebe ist gesorgt, für den Puff ist gelaufen. Es ist ja für alles gesorgt. Es ist das Tolle bei den Griechen, ja. Die hatten für alles eine Gottheit. Die sagen, heute Abend gehen wir zu Bacchus. Hieß nichts anderes als, wir saufen uns zu. Wir Christen haben schlechtes Gewissen, wenn wir uns zusaufen. Die Grieche sagt, jetzt hat Bacchus uns bei der Hand und gibt uns eine Flasche Wein aus. Oder vielleicht auch drei, keine Ahnung. Ja, muss man die nicht lieben, die Gottheiten? Aber die sind doch sowieso nur hier, mein Gott. Ja, und Hermes hebt zaghaft seinen Finger. Sagt, ich hätte da noch was, woran wir noch nicht gedacht haben. Und die anderen Gottheiten stehen dann, jetzt kommt wieder irgend so was Komisches. Ja? Weil von ihm war man Komisches gewohnt. Nicht? Ja, sagt er, es ist in der Tat alles geschaffen. Und jedes, was geschaffen worden ist, untersteht einem von uns. Alles, was geschaffen wurde, ist der Garten. Im Garten wächst im Garten von einem von uns. Ja, sagt Merkur, das stimmt. Es ist alles da. Aber wir brauchen noch eine weitere Gottheit. Und diese Gottheit ist für Folgendes zuständig. Sie ist dafür zuständig, dass die Schöpfung so vollkommen ist, so vollendet ist, dass es eine Gottheit geben muss, die Schöpfung als vollkommen lobt und preist. Kleo und Hymneo steht im griechischen Text. Lobe und preise. Bayern würden sagen, Luja, sorry. So, nicht? Halleluja. Ja. Die Götter redeten so durcheinander und sagten, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Was mich nun wieder freudig erregt, weil diese Gottheit, die es jetzt noch nicht gab, muss ja gezeugt werden. Und ich hätte da schon jemand im Auge. Da gibt es eine Göttin, die wohnt in Pyrien. Ein Körper, sage ich dir, Wahnsinn. Ich wollte sie schon immer mal besuchen, aber Hera hatte immer ihren Daumen drauf. Und er sagte, du bleibst hier, du bleibst aus der pyrischen Landschaft fern. Ich will dich dann nicht sehen. Dann kommt das Donnerwetter. Ja, aber jetzt habe ich einen Auftrag. Ich muss ja unter Einsatz meiner ganzen Kräfte eine Gottheit schwängern. Sonst kann ja kein Gott geboren werden. Ich sage euch eins, so gern tue ich das nicht. Ja? Ich habe anderes auch noch zu tun. Ich hätte dann noch meine Büchersammlung in Ordnung zu bringen oder meine Schallplattensammlung und, mein Gott, meine Blitze zu ordnen. Zeus war ja der Meister der Blitze, nicht? So. Also machte er sich auf, sehr zum Leidwesen von Hera, seiner Gattin, die wusste, da macht er schon wieder Sachen. In die pyrische Landschaft zur Göttin Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung. Und, sagt der Mythos, in 9 pyrischen Nächten. Zeus war kein Kostverächter. Und wenn etwas in der ersten Nacht sehr schön war, dann hat er noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine neunte Nacht angehängt. Ist ein Verdacht von mir. So hätte ich es gemacht. Ja? Na gut. Und dann wurde die Mnemosyne schwanger und gebar 9 Kinder. Und diese 9 Kinder sind bekannt in der Welt. Nach diesen 9 Kindern werden heute noch wunderschöne, riesengroße Bauten in jeder Stadt gebaut. Man nennt diese Bauten die Museen, von dem griechischen Wort der Musen. Ja? 9 Musen. Und jede dieser Musen war zuständig für etwas anderes. die Muse der Bildhauerei, die Muse der Schriftstellerei, die Muse des Harfenspiels, die Muse überhaupt der Musik, denn auch das Wort Musik stammt von diesen Frauen. Bitte, Frauen stimmt nicht ganz, Mädchen. Denn die Musen, die hatten etwas gemeinsam mit Athene, sie hatten etwas gemeinsam mit der römische Name lautet Diana, der griechische Name lautet Zwillingstochter von Apollon, wer weiß es? Keiner weiß es. Was? Artemis hieß sie. Artemis. Sie waren also Jungfrauen und sie blieben auch Jungfrauen, wenn man die Erzählungen des Mythos von Homer, der ein großer Mythenerzähler war, eigentlich ist die Ilias und die Odyssee nichts anderes als die griechische Bibel. Denn da steht drin, neben allen anderen Kampfgetümmeln, die Entstehungsgeschichte der Gottheiten. Ja, das macht der Hesiod auch, aber der macht es so ein bisschen, wie soll ich sagen, technokratischer. Ja. Und diese Gottheiten hatten keinen anderen Auftrag als, wenn ich sage hatten, ist das ein bisschen geschmacklos. Eigentlich müsste ich sagen, haben keinen anderen Auftrag als durch die Welt zu laufen oder zu fliegen. Sie waren eben auch Göttinnen. Und geeignete Menschen zu suchen, die sie dann mit einem Kuss auf die Stirn bedachten. Und wenn ein Mensch derart geküsst war, dann konnte er nicht mehr anders, als Kunstwerke zu schaffen, eben sei es Gesänge, sei es Bücher, sei es Theaterstücke, sei es Musik, sei es Bildhauer. Man merkt es sofort. Man nennt diese Menschen dann, gibt ein Wort dafür, das heutige Dichter noch verwenden, man nennt es inspiriert. Darin steckt Spiritus, der Geist. Denn die Musen waren natürlich Geister. Sie waren unsichtbar. Ja? Sie küssten und dann hatte ich keine andere Chance. Dummerweise, ich sage jetzt nicht, es gibt keine Musen mehr, weil ich das einfach nicht weiß. Und ich ahne, es gibt sie doch noch. Aber heute wird das Wort verwendet und man macht gerade das Gegenteil draus. Jede Frau, die mit einem Künstler bumst, nennt man seine Muse. Und das ist nun wirklich geschmacklos. Absolut geschmacklos, ja? Gut. Und wer dann geküsst worden ist, der musste Kunst schaffen, die die Schöpfung als vollkommen lobt und preist. Davon ist bei unserer Kunst heute relativ wenig übrig geblieben. Ja? Wenn ich mir manche Statuen von einem Herrn Rydlitschka anschaue, dann sehe ich weder Lob noch Preis. Dann sehe ich einfach nur Kakophonie. Aber ob man mit der Kakophonie das Leben loben und preisen kann, weiß ich nicht genau. Ja? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Vielleicht hat sie gar nicht geküsst. Okay, darüber werden wir in Ruhe mailen, okay? Alles klar. Also, die Musen, der Auftrag der Musen von ihrer Mutter, lauft durch die Welt und küsst. Aber bitte nicht, dass wir nicht mit Zunge... Nein. Ganz vorsichtig, ganz sanft. Und wer derartig geküsst worden ist, muss etwas tun, zu Ehren der Götter. Das Leben so wie die Götter es hergestellt, geschaffen, geschöpft haben, als vollkommen. Und das macht natürlich auch alles, was wir von Philosophie, von philosophischer Seite wissen, stellt es etwas fragwürdig dar, nämlich, dass es genügend Grund zu Kritik gibt. Ja?
Ich komme aus Frankfurt und ich habe ein Jahr lang, bevor er mir unter den Händen weggestorben ist, bei einem Philosophen studiert, dessen Name war Theodor Adorno. Und Theodor Adorno, vierfache Jungfrau, ist ein Horoskop, habe ich ein paar Mal schon besprochen, was so fast seiner Theorie entspricht. Kritik der kritischen Kritik. Lob oder Preis? Nö. Nö. Jungfrau Aszendent, Herrscher von 1 in 6, Sonne, glaube ich, in der Jungfrau. So irgendwie, also mehrfache der Jungfrau. Ja,
von ihm stammt der tolle Satz, der ist mir sitzen geblieben, den Rest habe ich nicht verstanden. Aber ich hab deutlich mitstudiert, weil wenn man Sätze mit Adornos Jargon sprechen konnte, hatte man die meisten Chancen bei Frauen. Also übt man das doch, oder? Dieser eine Satz heißt nicht, die Welt ist vollkommen oder in Ordnung, sondern der lautet, und man achte auf die Kommata, lautet, nur wenn, Komma, was ist, Komma, sich ändern lässt, Komma, ist das, Komma, was ist, Komma, nicht alles, Punkt. Ein toller Satz, oder? Also wenn alles, was da ist, anders gemacht werden kann, dann kann es anders gemacht werden, heißt der Satz.
Ja, sicher. Hat er recht. Ne?
Wenn die Nase meiner Frau geändert werden kann, dann ist die Nase meiner Frau nicht alles.
Hat er recht.
Komm, wir gehen die Nase ändern. Ja. Na gut, ich übertreibe jetzt. Das Leben in seiner Vollkommenheit zu würdigen und Halleluja zu sagen, das war der Auftrag, den Zeus an Mnemosyne, an die Musen gab, das Leben hochzuhalten. Natürlich heißt das nicht unbedingt, und dann mache ich Pause, natürlich heißt das nicht unbedingt, dass jedes dieser Gestaltungen, also jedes dieser Animus-Figuren in uns permanent herrisch sein kann oder will. Nein, nein, das heißt es nicht. Es heißt auch, ich wäre so gern ein König. Aber ich bin dummerweise keiner. Ich wäre so gern groß und stark und hätte 11 Götter unter mir. Aber dummerweise gucken die Götter mich an und sagen, bist du bescheuert? Was heißt denn das? Ja? Wir sollen unter dir sein. Du kleiner, mickriger, Muckefuck, fällt mir gar kein Wort ein, was die zu mir sagen könnten. Ja? Und manchmal ist es viel wichtiger, als groß und stark zu sein, ist viel wichtiger, dass ich die Schwäche meines Herrschaftsanspruchs irgendwann akzeptiere. Und ihr zustimme, das ist auch Animus. Und wie der einzelne Animus bei jedem Teilnehmer natürlich anders erlebt werden kann, das soll unsere kleine Übung nach der Pause zeigen.